SRF 2 Kultur.
Ferien. Für viele von uns heißt das ja Strand, Berge, Ferne, Neues entdecken, Erholung. Ferien, das heißt für viele aber auch Heimatbesuch. Und das bedeutet dann für manch Schweizer Stadtquartier, dass die Straßen leergefegt, die Läden geschlossen sind. Irene Grüter war im Kleinbasel unterwegs, jenem Basler Quartier, wo besonders viele Familien mit Migrationshintergrund leben und das jetzt im Sommer jeweils wie ausgestorben wirkt, weil, siehe oben, Heimatbesuch.
Das lächelnde Brautpaar setzt Staub an bei Foto Özlem, dem Fachgeschäft für Hochzeitsfotografie. Und auch die Rollläden bei der türkischen Bäckerei bleiben geschlossen. Nur bei Er Pristina klingelt das Telefon durch. Emine Agim, Besitzer des kleinen Reisebüros, hat alle Hände voll zu tun.
Viele Leute, das fliegt nach Heimat, nach Kosovo. Und gibt viele Leute, fliegt direkt in Türkei und gehen in Ferien, macht zwei Wochen wieder zurück in der Schweiz.
Doch was heißt hier eigentlich Ferien? Der italienische Schuhmacher um die Ecke, Domenico Traverso, seit 40 Jahren in der Schweiz, kann es sich nur für zwei Wochen leisten, seinen Laden an der Kliebeckstraße zu schließen.
Jetzt gehen wir nach Italien bei meiner Mutter. Meine Mutter ist ja eine 86-Jährige. Es ist auch Gesundheit, auch wahnsinnig viele Probleme in letzter Zeit. Sonst, wenn sie mit mir telefonieren, sie immer reklamieren, bitte komm. Ich gehe zwei Wochen nach Italien.
Fast alle Befragten fahren in ihren Ferien in ihre Herkunftsländer zurück, aber die wenigsten kommen dabei zum Entspannen. Wenn Isa Sata alle paar Jahre nach Malaysia fliegt, bleibt ihm keine Zeit, um an der schönen Meeresküste seinem Hobby, dem Tauchen, nachzugehen.
Es ist noch Familienbesuch, zu wenig Zeit. Also für drei Wochen, so lange wie möglich mit der Familie, ja.
Weder Familienbesuche noch Ferien kennt die schüchterne Mazedonierin, die gerade vor dem Lebensmittelhandel Alima einen Beutel Aktionspaprika in den Korb legt.
Ja, ich bin Asylhit. Ich nicht gerne Ferien. Immer bleibt hier seit 12 Jahren. Immer hier.
Nebenan lädt Mehmet Yildirim eine Kiste voller Wassermelonen vom Gabelstapler. Auch er kann in diesem Sommer nicht weg, aber wenn, dann würde er in die Türkei, in die Heimat seiner Eltern fahren. Zu Hause fühlt er sich dort aber nicht unbedingt.
Ein Tourist ist man trotzdem irgendwie. In der Heimat ist man so ein Halbausländer und hier ist man auch sozusagen Ausländer.
Ähnlich geht es Hassan Masian, Kassierer bei Alima, der am liebsten nach Antalya in die Ferien geht.
Ich fahre einfach dort ans Meer, ein bisschen spazieren, ans Meer und so. Ich fühle mich wie ein Tourist. Dort sind wir auch ein Ausländer. Also bin ich hier in der Schweiz Ausländer, aber dort bin ich auch ein Ausländer. Also ich bin nicht Türke, ich bin nicht Schweizer, halb.
Zwiespältige Gefühle hat auch Cidem Söydut vom Restaurant Alibaba, wenn sie an ihren letzten Türkei-Urlaub vor 3 Jahren denkt.
Eigentlich fühle ich mich komisch, weil ich seit 23 Jahren in der Schweiz lebe, weil ich bin fast hier aufgewachsen. Nach 20 Jahren bin ich das erste Mal in die Türkei gegangen. Das ist eine lange Zeit. Meine Hälfte Herz ist in meiner Heimat und die Hälfte ist hier. Ich denke, ich habe 2 Heimat. Ja.
Sind Ferien wirklich Ferien, wenn man sie mit Besuchen in der Heimat verbindet, bei der Familie? Oft bräuchte man dann gleich nochmals Ferien, um sich wirklich zu erholen. Denn so eine Heimkehr auf Zeit ist mit Stress und Erwartungsdruck verbunden, macht einem auch die eigene Zerrissenheit bewusst. Viele unserer Mitbürger mit Migrationshintergrund erleben das gerade wieder. Darüber geforscht hat der Migrationsexperte Mark Terkesidis, der das Ganze aus eigener Erfahrung kennt. Irene Grüter hat ihn dazu befragt.
Mark Terkesidis, Ihr Vater ging von Griechenland nach Deutschland. Sind Sie als Kind immer nach Griechenland in Urlaub gefahren?
Nee, immer nicht. Ich bin ein Spätgekommener in Griechenland gewesen, weil als ich geboren wurde, kam die Junta in Athen und mein Vater ist jahrelang nicht hingefahren. Aber als wir dann hingefahren sind, sind wir mehrere Jahre in Folge dort gewesen.
Waren das Ferien für Sie, auf die Sie sich gefreut haben?
Ja, für mich als Kind war das natürlich eine ganz erfreuliche Sache, obwohl es auch jedes Mal wieder überwältigend war, wenn die komplette Familie, die damals sehr groß war, quasi auch körperlich über einen herfiel. Aber für meinen Vater frage ich mich wirklich, ob das Urlaub gewesen ist, weil der hatte natürlich einfach eine unendliche Menge von Verpflichtungen. Also der ist als Student nach Deutschland gekommen, aber das war sozusagen auch ein familiäres Migrationsprojekt. Der war der jüngste von 4 Brüdern und war aus einer nicht so reichen Familie. Das heißt, er hat immer auch Geld nach Hause zurücküberwiesen und in dem Moment, wo er dann dorthin kam, war er dazu verpflichtet, sozusagen einmal den Rundgang zu den näheren Verwandten, den ferneren Verwandten und so weiter, also in einem Stadtteil von Athen zu machen, möglicherweise sogar nochmal woanders hinzufahren und da Geschenke mitzubringen und so weiter. Das war alles streng reglementiert in den 70er Jahren.
Das heißt, Ferienheimkehrer oder Leute mit Migrationshintergrund, die dann in die alte Heimat fahren, die stehen unter enormem Erwartungsdruck der Verwandten.
Ja, die stehen unter Erwartungsdruck. Also das ist ja auch heute noch bei vielen Leuten so. Also ich weiß, mein Sohn geht in eine Kita, wo sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund sind. Und wenn ich die anderen Eltern höre, die dann in die Türkei oder nach Bosnien fahren, die klagen schon Wochen vorher darüber, dass das ja wohl kein Urlaub ist, weil sie dann wieder unglaubliche Besuche bei den Verwandten machen müssen und so weiter. Also die sind schon richtig eingespannt teilweise in so ein familiäres Netzwerk.
Hat denn das auch etwas damit zu tun, dass man ein Bild aufrechterhalten muss des quasi besseren Lebens im Exil, das unter Umständen sich gar nicht so anfühlt?
Ja, also Migrationsprojekte stehen ja gewöhnlich unter enormem Erfolgsdruck. Also niemand geht irgendwo hin, um nachher sagen zu können, mein Leben ist aber schlechter geworden. Also das heißt, man muss natürlich durchaus belegen, dass man erfolgreich ist in einem anderen Land. Und das möchte man ja auch. Also man möchte zeigen, dass man einen anderen Status errungen hat. Es gab mal so eine schöne Werbung von Daimler, die sich an die Migranten türkischer Herkunft in Deutschland richtete, die eben zeigte, wie ein Mercedes auf einem Schiff steht. Und darunter stand dann irgendwie, mein Schatz, ich bring dich nach Hause oder sowas. Und das war ganz klar diese Erfahrung, dass eben der Mercedes, wenn er erworben wird, natürlich eingeschifft wird in die Türkei, um ihn dort vorzeigen zu können. Weil das ist natürlich ein ganz klares konsumistisches Statussymbol. Und darüber hinaus gibt es natürlich so ein Geflecht von finanziellen Verpflichtungen auch. Also das bedeutet, dass natürlich Geld zurücküberwiesen wird und dass einfach auch Geld angefordert wird, sozusagen von den Leuten, die ausgewandert sind. Also das heißt, die überweisen immer an die Verwandten Geld zurück. Das heißt, da gibt es auch nochmal einen ganz, ganz enormen Druck in finanzieller Hinsicht, etwas zu leisten.
In der Umfrage sagten viele, sie seien sowohl hier wie in der alten Heimat Ausländer. Ist diese fehlende Zugehörigkeit, dieses Gefühl von Dazwischensein in Ihren Augen ein Problem?
Naja, also das deutschsprachige Europa definiert das Ganze sozusagen als Problem. Ist ja interessant, dass die Leute das immer so negativ ausdrücken. Also ich bin in beiden Ländern Ausländer. Ich könnte es ja auch positiv ausdrücken und sagen, ich bin in beiden Ländern zu Hause. Das wird aber selten gesagt, weil im deutschsprachigen Europa Mehrfachzugehörigkeiten praktisch ständig als Problem gelten. Weil man eben davon ausgeht, ne, wenn man Schweizer ist, dann ist man auf jeden Fall Schweizer. Und wenn man Deutscher ist, dann ist man Deutscher. Nun sind die Dinge auf der Welt etwas komplizierter geworden. Und Leute haben eben Mehrfachzugehörigkeit und können damit eigentlich auch ganz gut umgehen. Wer damit nicht umgehen kann, sind häufig die sogenannten Einheimischen auf beiden Seiten, die eben auf eine lokale Zugehörigkeit beschränkt sind. Ja, und die sind auch durchaus neidisch darauf, dass sich Leute in verschiedenen Kontexten bewegen können. Also ich glaube, dass Mehrfachzugehörigkeit dieser Tage einfach was ist, was normal ist und dass wir alle dazu aufgerufen sind, unseren Blick darauf zu ändern.
Mark Terkesidis, Migrationsforscher. Seine Bücher sind im Surkamp Verlag erschienen.
SRF 2 Kultur mit Jennifer Kakschura, Mikrofon, die Kulturnachrichten. Ein Manuskript von Samuel Beckett hat bei einer Auktion mehr als 1,1 Millionen Euro eingebracht. Es handelt sich um das handgeschriebene Originalmanuskript des Romanerstlings Murphy. Gekauft hat es die Universität im englischen Reading. Experten an der Uni wollen das Schriftstück ausgiebig analysieren. Unter anderem sind auf den mehr als 700 handgeschriebenen Seiten Passagen zu lesen, die für den Druck im Jahr 1938 herausgestrichen wurden. Der Star-Dirigent Ricardo Chailly hat seinen Vertrag mit dem Leipziger Gewandhausorchester verlängert. Der 60-Jährige bleibt bis im Jahr 2020 an der Spitze des weltberühmten Orchesters. Der gebürtige Italiener Chailly ist seit 2005 Gewandhauskapellmeister in Leipzig. In seine Ära fallen bedeutende Auszeichnungen für das Orchester. 2012 erhielt er den Echo Classic in der Kategorie Bester Dirigent des Jahres. US-Präsident Barack Obama hat den Star Wars-Schöpfer George Lucas mit der höchsten Kunstauszeichnung der USA geehrt. Die Medal of Arts wurde dem 69-jährigen Regisseur und Produzenten gestern bei einer Zeremonie im Weißen Haus überreicht. George Lucas erhalte die Würdigung für seine Beiträge zum amerikanischen Kino. Er habe neue Welten transportiert und einige der beliebtesten und ikonischsten Filme aller Zeiten geschaffen.
Was man mit Apps, diesen kleinen Programmen für iPhone, Smartphone oder Tablet, was man mit denen nicht alles anstellen kann. Neulich zum Beispiel. Lade mir aus Jux App für das perfekte Frühstücksei runter. Und, was soll ich sagen, sekundengenau wachsweich gekocht, sogar Höhenmeter ermittelt, wie ging's nur jemals ohne. Ei beiseite, denn auch für Musik, uns für Musikfreunde gibt's so manch interessante Anwendung. Kompositionsprogramme oder Musiktitelermittler. Neuerdings auf dem Markt eine App zu Beethovens 9. Sinfonie, das Jahrtausendwerk der Musikgeschichte aus allen nur möglichen Blick- und Hörwinkeln betrachtet. Marielle Kreis hat ein paar Franken investiert, um die Beethoven-App zu testen auf Mega oder Mumpitz.
Einmal drin, schwupps, 2 Stunden sind's um. Kein Wunder, die virtuelle Welt von Beethovens 9. ist riesig. Der Kern der App: 4 Interpretationen von 4 Urgesteinen, zwischen denen ich nahtlos switchen kann. Fritschei, Karajan, Bernstein, Gordine. Die Erkenntnis? Die Unterschiede sind markant. Bernstein spielt die 9. sehr langsam, Gardiner auf alten Instrumenten in tiefer Stimmung, Karajan mit ultrapoliertem Klang. Zu jeder Passage hat eine Kurzbeschreibung, zum Beispiel diese. Ein mächtiges Thema bricht auf uns ein, ein Drachen in D-Moll peitscht mit seinem rhythmischen Schwanz. Erkenntnis: zu viel Pseudopoesie. Hilfreicher ist da die ausführliche Analyse, aber musiktheoretische Vorkenntnisse nötig. Ein anderer Button bringt mich zur Partitur. Ton für Ton markiert mit einer roten Linie. Mitlesen also kein Problem. Und für Nostalgiker einfach wechseln zur handgeschriebenen Partitur von Beethoven. Für Nicht-Notenleser gibt die sogenannte Beatmap. Das ganze Orchester als Punkte. Spielen die Geigen, flackern die Geigenpunkte im Rhythmus. Spielen die Pauken, dann die Paukenpunkte. Die Erkenntnis? Eine rein persönliche. Ich höre lieber ohne Partitur. Umso bereichernder die 3. Abteilung, The Story. Der Inhalt, der historische Hintergrund der 9. Sinfonie. Beethovens Biografie, die 9. im Kontext ihrer Zeit oder eine Beschreibung der 4 Interpretationen. Meine Lieblingsabteilung heißt Insights, Einblicke. 12 Video-Interviews mit Interpreten, Musikjournalistinnen, Dirigenten. Und diese Interviews sind mal schräg. Leonard Bernstein erklärt die Welt anhand der 9. Sinfonie.
Haydn und George Washington were both born in the same year, 1732, exactly 100 years before Goethe finished his Faust and died.
Oder einfach großartig. John Eliot Gardiner erklärt Beethovens musikalische Gedanken.
He's opening a door. And no, it's not that door, it's another one. And he's toying with us, he's playing tricks and having fun.
Beethoven, sagt Gardiner, spielt dem Orchester einen Streich und hat Spaß dabei. Mein Fazit: die qualitativ hochstehende App schärft das Ohr, ist Nahrung für das Hirn, trainiert das Auge. Etwas weniger Pathos wäre schön. Zeitgenössische Aufnahmen ebenfalls, ist doch die jüngste auch schon 20-jährig. Aber weil die Deutsche Grammophon bei der App-Entwicklung die Hände im Spiel hatte, logisch, dass sie ihre alten Zugpferde drin haben wollen. Und wenn's die App auch noch auf Deutsch gäbe, eine super Sache. Für Kenner, für Neugierige, aber auch für Einsteiger.
Ja, so manche alte Violine, vielleicht ja auch die von Herrn Kragerud, wurde schon vergessen und schlafend wie ein Dornröschen auf dem Estrich entdeckt im Keller, lagern manch Notenschätze, das finden wir gern. Dagegen all der Krempel, den wir über die Jahre gehortet haben und der an uns zu kleben scheint wie Kaugummi an der Schuhsohle.
Das Museum der unnützen Dinge.
Ja, und heute versucht Kulturredaktorin Sandra Leist zu ergründen, weshalb sie ihre alten bestickten Stofftaschentücher einfach nicht los wird, obwohl sie sie nie braucht.
Wenn ich mich schneuzen muss, so tue ich das immer mit Papiertaschentüchern. Trotzdem lagern in meinem Kleiderschrank 11 Taschentücher aus Stoff. Sie sind bestickt mit dem Buchstaben S, der für meinen Vornamen steht. Monogrammtaschentücher nennt die Fachwelt solche Objekte. Und der Taschentuchknicke fordert, dass jeder Mensch ein sauberes und gebügeltes Stofftaschentuch bei sich tragen sollte. Als 7-Jährige hatte ich von Knicke noch nie etwas gehört. Dafür lernte ich gerade lesen und schreiben und war ganz vernarrt in meine Initialen. Ich war eine Initialenfetischistin und meine Freude war riesig, als meine Großmutter mir eine selbst gestrickte Wolljacke schenkte. Auf der linken Brusttasche prangten die Buchstaben SL. Dazu erhielt ich eine flache Geschenkbox mit Monogrammtaschentüchern. Sie waren blau-weiß gestreift und nicht etwa rosarot. Meine Großmutter wusste warum. Als Mädchen mit einem großen Bruder verweigerte ich Kleidungsstücke und Accessoires, die typisch für Mädchen waren. Was ich damals nicht wusste, das Stofftaschentuch für den Mann misst 40 x 40 cm. Dasjenige für die Frau ist zwar ebenfalls quadratisch, aber 10 cm kürzer. Obwohl blau-weiß, meine Monogrammtaschentücher sind ladylike und haben jeden Umzug überlebt. Einen praktischen Nutzen haben sie seit langem nicht mehr. Geblieben aber ist die Erinnerung an meine Großmutter, die die Eigenarten ihrer Enkelin respektierte. Geblieben sind auch die Initialen. Sie sind mein Kürzel im Beruf.
Brahms und die Frauen, wie war das nochmal, lieber Johannes, dass eher das Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass eine Frau Komponistin wird? Jetzt die Gegendarstellung. Wir Frauen sind einfach perfekt. Das wissen wir, Jennifer Kakschuri und ich, Patricia Moreno, wissen wir natürlich schon lange. Aber das steht heute auch schwarz auf weiß in der Weltwoche. Und zwar in einem Essay von Kathy Lett. Sie hat darüber geschrieben, dass der Mann sein Verfallsdatum erreicht habe. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die Autorin Kathy Lett verkündet mit diesem Text das Ende des Mannes. Sie stellt die mutige These auf, jeder Mann sei eine genetisch veränderte Frau. Die Autorin hat im englischen Sprachraum Bestseller geschrieben, die den ewigen Geschlechterkampf thematisieren. Sie ist für ihren satirischen Ton bekannt. Der Text in der Weltwoche ist äußerst kurzweilig und Anlass für Kathy Letts provokative These ist die Geschlechtsanpassung des Soziologen Robert William Connell in Australien, der jetzt eine Frau ist und an der Uni Sydney lehrt, zudem die UNESCO berät in Fragen der Beziehung zwischen Männlichkeit, Gewalt und Friedenspolitik. In den 70er und 80er Jahren glaubte man, die Geschlechtsunterschiede seien erziehungsbedingt. Heute wisse man, sagt die Autorin Kathy Lett, dass Frauen von Natur aus den Männern einfach überlegen seien. Kathy Lett fragt zudem, warum stehen Männer auf kluge Frauen? Na, weil sich Gegensätze eben anziehen. Frech und selbstbewusst mit einer gehörigen Portion schwarzen Humor bringt sie neueste Forschungsergebnisse aus der Biologie und der Geisteswissenschaft zusammen. Alltagsszenen typisch männliche Handlungen, aber eben ganz ernst ist ihr nicht. Sie gibt den Männern aber auch Ratschläge, wie das Ende des Mannes verhindert werden könne.
Tja, und wenn man das lesen will oder eben nicht zu lesen, ist das in der Weltwoche. Die FAZ schreibt dagegen heute in ihrem Feuilleton von einem Experiment der ersten interdisziplinären Musikerambulanz.
Ja, das ist ein spannender Text über Dinge, die ich mir so noch nicht überlegt habe. Wussten Sie zum Beispiel, dass Verdi Gift ist für die zweite Geige? Zu einseitig und ruckartige Repetitionen habe es da. Mahler und Bruckner dagegen sind weniger ungesund für die tiefen Streicher, mittlere Lage und schöne Längen. In einem Arztzeugnis in Düsseldorf kann also bei einem Musiker stehen, Rigoletto verboten, denn in der interdisziplinären Musikerambulanz werden berufserkrankte Musikerinnen und Musiker nicht allein an Körper untersucht und therapiert, sondern eben auch die Krankheitsverursacher mit einbezogen. Das heißt, Instrument, Repertoire, Spielweisen, Haltung und so weiter werden mit berücksichtigt. Musiker sein, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung weiter, wie Spitzensportler extremen körperlichen Belastungen ausgesetzt und Sportmedizin gebe es schon lange, Musikermedizin noch nicht, beziehungsweise erst in Düsseldorf, heute in der FAZ zu lesen.
Im Zweifel hilft der Benimmratgeber, der einem sagt, was angesagt ist im Savoir-faire. Dass sich das allerdings im steten Wandel befindet, das weiß Christoph Stocker besonders gut. Der Benimm-Experte hat gerade den Schweizer Knigge General überholt. Der Buchtipp von Cornelia Kasis.
Warum ein Schweizer Knigge? Ist Knigge einfach so ohne Schweiz nicht genug? Mit dieser Frage habe ich Stockers Buch geöffnet und siehe da, sie wird schon auf den ersten Seiten beantwortet.
Die Schweiz ist eine Willensnation, deren Machtgefüge von einer Vielzahl von Mitspracherechten geregelt wird. Diese sorgen dafür, dass das Sagen auf viele Schultern verteilt ist.
Und genau das habe dazu geführt, so Stocker, dass wir im Umgang miteinander etwas anders ticken als andere Menschen im deutschsprachigen Raum.
Wir pflegen generell eine höflichere Alltagssprache und unkompliziertere Umgangsformen.
Deshalb ist der Schweizer Knigge vielleicht am ehesten ein Buch für Menschen, die neu zu uns kommen und sich hier und da wundern über das, was hier gilt. Grosso modo gesehen ist das Buch des gelernten Hotelfachmanns und selbstständigen Texters Christoph Stocker, aber ganz im Sinne seines geistigen Vaters Adolf Freiherr von Knigge verfasst. Adolf Freiherr von Knigge verfasste sein Werk mit dem Titel Über den Umgang mit Menschen im Jahre 1788. Ein Buch, das stark vom Geist der Aufklärung geprägt und überhaupt kein Kompendium voller kleinlicher Do's und Don'ts ist. Auch Christoph Stocker ist kein kleinkarierter Anstandswauwau. In seinem Schweizer Knigge geht es eher um Haltungsfragen. Etwa bei den vier Langzeitregeln AAA plus G. Das erste A steht für Anstand, das zweite für Aufmerksamkeit und das dritte für Authentizität. Authentizität, wie bitte? Rülpsen, weil es einem gerade danach zumute ist? Die nackte Wahrheit aussprechen, weil das allemal besser ist als die Notlüge? Nicht doch. Der Autor will das dritte A so verstanden wissen.
In der Schweiz haben wir ein feines Sensorium dafür entwickelt, was gekünstelt und unaufrichtig ist. Glaubwürdigkeit ist eine Währung, die hierzulande viel Sympathie genießt.
Bleibt noch das große G zu den drei A's. Es steht für Großzügigkeit. Nebst diesen allgemeinen Haltungsfragen kommt auch recht Detailliertes und immer wieder auch sehr Überraschendes zur Sprache. Amüsiert hat mich das Kapitel Eheglück mit den 10 Geboten für ihn und den 10 Geboten für sie. Ein Beispiel, das dritte Gebot für ihn.
Im Haushalt anpacken. Unaufgefordert die Abwaschmaschine leeren. Den Rasen mähen, die Socken wegräumen, den Staub saugen etc. Hören Sie nie auf anzufangen und fangen Sie nie an aufzuhören.
Oder das zweite Gebot für Sie.
Ein Leben auch außerhalb der Beziehung. Der Partner, die Kinder, das Zuhause sollten nicht Ihr einziger Lebensinhalt sein. Eine Berufstätigkeit, Kinobesuche mit Freundinnen und Freunden, ein Leseklub, Sport und anderes gehören dazu. So hat man gelebt und am Ende des Tages etwas zu erzählen.
Recht erfolgsversprechend, wie ich meine.
Der Schweizer Knigge, was gilt heute? Erschienen ist das Buch im Beobachter Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Um jetzt 18 Minuten nach 6. Oh Schreck, Wecker überhört. Der Zug geht doch gleich. Nur keine Panik, den Spruch bekommt man in solchen und ähnlichen Situationen dann gern zu hören. Beruhigend? Nicht wirklich. Aber mal unter die Lupe genommen, das Wort Panik. Woher kommt es eigentlich? Angelika Schett klärt auf.
Ausgerechnet Pan, der griechische Gott mit der Panflöte, ist zuständig für die Panik. Der Hirtengott war nämlich weit weniger idyllisch, als es die Panflöte vermuten ließe. Seine Boxfüße, sein struppiges Haar und seine Hörner gaben ihm ein wenig vertrauenswürdiges Erscheinungsbild. Sobald er nur spürbar wurde, machten sich ganze Tierherden auf und davon. Dieser panische Schrecken wurde auch für die überstürzte Flucht von Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen verantwortlich gemacht. Überall, wo dieser Walddämon Pan die Finger im Spiel hatte, mit seinem plötzlichen, unsichtbaren Auftauchen, entwickelten Tiere und Menschen ein zuerst einmal unerklärliches Fluchtverhalten. So sahen es die Griechen und Römer. Sie hielten Pan sogar für fähig, den Ausgang von Kriegen zu beeinflussen. Dann nämlich, wenn er in bewährter Manier in Kriegslagern sein Unwesen trieb. Kein Wunder, dass dieser Unhold Pan mit Hörnern und Bocksfüßen im Mittelalter Modell stand für die christliche Vorstellung vom Teufel. Viel später, also erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde die Panik, angelehnt an das englische Panic, im deutschen Sprachraum geläufig, im Sinn einer plötzlich auftretenden, manchmal grundlosen Furcht, die Menschen anfallsweise überfällt. Wer in panischen Schrecken versetzt wird, in Panik gerät oder vor panischer Angst keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, weiß um den abgrundtiefen Schrecken dieses Zustandes. Das legendäre »Keine Panik« auf der Titanic dürfte ein frommer Wunsch sein, wenn das Schiff gerade, real oder sinnbildlich gesprochen, untergeht. Massenpanik ist eine zu Recht besonders gefürchtete Variante. Am übelsten jedoch ist es, Panik willentlich zu erzeugen, um sich entgeisterte Menschen gefügig zu machen. Es gibt in der Weltgeschichte immer wieder Beispiele dafür, die wir nicht wirklich dem gehörnten und bocksbeinigen Hirtengott Pan anlasten dürfen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.